Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS 2 als Podcast.
Qualifizierte Seelsorge ist professionell gestaltete Beziehungsarbeit. Also ich habe nicht irgendwas im Kopf, irgendwelche Absichten, irgendwelche Vorhaben, sondern ich begegne einem Gegenüber und statt zu denken, was sage ich jetzt hier Gescheites oder Hilfreiches oder ich sollte meinem Gegenüber die Probleme abnehmen und Lösung bieten, geht es zuerst einmal um Wahrnehmung. Wie zeigt sich dieser Mensch jetzt verbal und nonverbal? Und was klingt in mir selber an Resonanz?
Ulrike Büchs, wie würden Sie sich selber als Seelsorgerin beschreiben?
Ich glaube, ich bin sehr berührbar und gleichzeitig robust.
Wie gelangen die Patientinnen und Patienten zu Ihnen?
Mein erster Gang ist der ins Stationszimmer und ich frage, ich habe 2 Stunden Zeit, wer meint ihr, bräuchte Zeit von mir? Und die Pflegefachleute kennen meine Kriterien. Also die wissen, dass ich gerade Patienten, die eine schwere Diagnose bekommen haben oder die lange im Spital sind oder die in einer Krise sind oder wenig Besuch haben, dass ich da schwerpunktmäßig arbeite. Das heißt, ich mache mich von der Wahrnehmungsfähigkeit und Kompetenz des Pflegepersonals abhängig.
Grüezi miteinander, Entschuldigung.
Wie geht's dir heute?
Also schlecht. Ja. Auch rein von der Laborwerte her und von dem, was man sieht, was im Körper vor sich geht. Also.
Ja. Ist es recht, wenn ich gerade mal vorbeischaue?
Ja, gerne.
Ja? Mache ich doch das. Merci. Ja? Sie sind fertig?
Ja, ja.
Dann sage ich Ihnen mal Grüezi. Eine Erinnerung an früher. Püti Gott, adieu, bis morgen wieder.
Können Sie etwas darüber sagen, was ist jetzt da passiert in diesem Zimmer?
Ich habe wirklich aufgenommen, wo sie ist. Ich hatte den Eindruck, sie kann jetzt nicht neue Informationen aufnehmen oder sie kann oder will jetzt auch nicht sprechen. Irgendwas war mit dem Hoppala und ich fand es noch schön, dass sie plötzlich zwischen dem stechenden Schmerz in der Brust dieses Hoppala sagt. Und es bleibt ein Rätsel für mich, ob sie in dem Moment eine schöne Erinnerung hat oder ob diese Frau insgesamt auch was sehr Aufgestelltes hat. Das bleibt dann ein Rätsel. Es ist für einen Moment eine Begegnung.
Sie haben Beauty Gott gesagt am Schluss. Sagen Sie das immer?
Das ist nicht eine Masche, aber ich sage es da, wo ich denke, es könnte ein Satz sein, der ihr vielleicht früher von der Mutter gesagt wurde oder von dem Großvater. Und das könnte etwas an alten Erinnerungen wecken. Ja, da sage ich es gerne, ja. Gehen wir hoch.
Okay.
Jetzt der Flick. Wir gehen in den ersten Stock. Das ist innere Medizin. Das bedeutet, dass dort Patienten sind, die nicht operiert wurden. Häufig ältere Patienten. Kennen Sie Patienten?
Ja.
Sind Sie geschafft?
Die meisten.
Gibt es Situationen, wo Sie finden, es wäre gut, wenn ich mir Zeit nehme?
Ja, ich weiß nicht. Also bei denen, die ich jetzt betreue, glaube ich es nicht.
Okay, dann ziehe ich weiter.
Ulrike Büchs, kommt es eigentlich vor, dass Sie von einem Patienten oder von einer Patientin abgewiesen werden? Dass jemand sagt, ein Pfarrer, nein, danke. Eine Pfarrerin, nein, danke.
Nicht sehr häufig, aber das kommt vor. Und ich habe das immer ganz gerne, weil Patienten und Patientinnen müssen hier im Spital sich so anpassen. Die können ja nicht den Chefarzt rausschmeißen, aber mich dürfen sie rausschmeißen. Und das gehört zur Stärkung der Autonomie, wenn ein Patient oder eine Patientin sagen kann, Pfarrerin, nein, sicher nicht für mich. Also das nehme ich nicht persönlich, sondern es ist okay.
Dann verabschieden Sie sich und gehen.
Ich verabschiede mich höflich mit besten Genesungswünschen und gehe.
Kommt es dann vor, dass jemand plötzlich wieder nach Ihnen ruft, vielleicht 3 Wochen später?
Selten, weil Patienten vielleicht auch sehr konsequent sind oder auch vielleicht merken, dass mit mir die Chemie nicht stimmt. Das kann ja auch sein, dass man sich nicht sympathisch ist. Und dann kann Seelsorge ja auch misslingen, weil man einfach findet, sicher nicht mit einer Frau oder sicher nicht mit dieser. Aber ich habe schon erlebt, dass mich Patienten sehr auf die Probe gestellt haben. Die haben mich erstmal durchgetestet.
Wie geht das?
Ich mache mich erinnern an einen Bauunternehmer, der erstmal sagt, hören Sie, Sie mit Ihrem Softie münden Sie mir erst gar nicht grob. Er meinte Jesus von Nazareth damit und wollte einfach der Kämpfer sein. Ein sterbenskranker Mann, der einfach bis zuletzt der Bauchef auf der Baustelle sein wollte und auch was ihn und sein Leben betraf. Und ich glaube, ich habe eine Ebene gefunden mit ihm, wo er merkte, die kippt nicht gleich um. Die ist zwar zart, aber die ist belastbar. Also ich musste ihm auch ein Gegenüber sein. Ich musste ihm auch respektieren, aber auch widersprechen. Und das tue ich manchmal. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand fremdenfeindliche Sprüche loslässt, dass ich sage, ich bin nicht Ihrer Meinung. Aber Sie werden Gründe haben und mich interessiert, was Sie geprägt hat, dass Sie so sprechen, wie Sie sprechen. Also Gespräche mit Männern, die müssen auch was bieten an Widerstand, an Gegenüber, an Belastbarkeit. Also die müssen merken, dieser Seelsorgerin können wir auch was zumuten.
Kein Softie.
Nee, kein Softie. Ja, manche wollen auch jemanden haben zum Streiten. Oder ich muss auch Projektionsfläche sein für Aggression und Wut, die vielleicht Patienten angesammelt haben aus irgendeiner schlechten Erfahrung mit der Kirche. Also ich muss ja solidarisch mit meinen Kollegen manche Fehler, die vor 50 Jahren gemacht wurden, die muss ich heute ausbaden und hoffe, dass es zukünftige Generationen bei meinen Fehlern auch tun. Aber auch einzustehen, gerade zu stehen und sich zu stellen. Es ist nicht nur immer Leid und Mitleid, sondern es sind auch manchmal Auseinandersetzungen miteinander.
Ulrike Büchs, wir warten jetzt hier. Sind Sie eigentlich oft am Warten?
Ja, oft muss ich warten, bis die Visite durch ist. Oder es ist gerade Therapie im Raum oder die Patientin, der Patient wird gerade noch gepflegt. Das gehört dazu, dass ich auf Patienten warte und nicht umgekehrt.
Was machen Sie denn wartend?
Ich stehe im Gang und döse und gucke in die Welt und schwätze mit den Leuten, die auch warten. Das ist gar nicht schlecht. Also es ist auch wichtig, als Seelsorgerin nicht durch die Gänge zu hetzen, sondern zwischendurch zu signalisieren, ja, ich habe hier einen Moment Zeit und beobachte und stehe einfach rum. Und das sind eben so Situationen, wo man am Rande sieht, da ist eine junge Frau, die entsetzlich beunruhigt ist, weil sie warten muss. Ihr Liebster ist im Zimmer und der Arzt ist gerade drin. Und es braucht nur ganz wenig und sie bricht in Tränen aus. Und man kann sie fragen, wollen wir einen Moment miteinander spazieren gehen oder in einen Aufenthaltsraum. Und das sind so Zufallsbegegnungen, die besonders sind. Unplanbar, unverfügbar.
Wie fühlen Sie sich, wenn Sie auf einen Menschen zugehen, den Sie zum ersten Mal sehen?
Immer ein bisschen gespannt. So zwischen Vorfreude und Angst. Ich glaube, das gehört dazu, dass man auch als erfahrene Seelsorgerin immer ein bisschen schlotternde Knie und ein bebendes Herz hat. Also ich will nicht die Routine so leben, dass ich das nicht mehr hätte. Oft, bevor ich die Türklinke eines Krankenzimmers herunterdrücke, bekreuze ich mich heimlich. Und so ein Stoßgebet, geh du mit, segne diese Begegnung.
Das ist ein Patient, der einfach jetzt mal eine Weile in der Dialyse ist. Hat eben seine Höhen und Tiefen wie alle anderen, das ist ganz klar.
Sie sind schon längere Zeit Dialysepatient da,
oder? Ja, November vorletztes Jahr.
Ja.
Dafür lebe ich noch.
Ja, das ist so Ihres Hauptgefühl. Ich brauche die Geräte, ich brauche die medizinische Betreuung.
Richtig.
Aber dafür kann ich überleben.
Richtig, genau.
Da kommt manches zusammen, wo Sie gelernt haben, damit zu schlagen zu kommen. Wenn Sie so würden sagen, was haben Sie durch die Dialyse-Erfahrungen, was haben Sie gelernt oder gewonnen in Ihrem Leben, außer was Sie gesagt haben, Ihres Überleben?
Also ich muss ehrlich sein, ich bin in der Dialyse wegen dem Medikament. Ich habe jahrelang Tabletten bekommen, Rheumatabletten. Mhm. Und die Rheumatabletten, die haben mir Nieren kaputt gemacht.
Mhm. Hat sich etwas verändert in Ihrem Lebensgefühl, zum Beispiel die Abhängigkeit von einer Maschine? Das hört man ja immer wieder, dass die Leute sagen, oh, an den Schläuchen will ich da nicht hängen. Wie ist das für Sie? Wie würden Sie das sagen?
Ich nehme das nicht auf, oder? Mhm. Dafür lebe ich noch.
Ja. Wenn Sie der Junge etwas müssten sagen, auf was kommt es drauf an, was ist wichtig, ja, was würden Sie sagen?
Aufpassen mit Medikamenten.
Das ist ganz eine konkrete Empfehlung, wo Sie sagen, aufpassen mit Medikamenten.
Ja. Wobei natürlich, wie man lebt, kommt schon auch ein bisschen drauf an.
Was aber meinen Sie damit?
Ja, das ist eben die grosse Frage.
Wir leben ja in einer säkularisierten Gesellschaft. Zwar bekennen sich viele Menschen dazu, religiös zu sein, aber sie sind nicht mehr so kirchengebunden wie vor 50 Jahren. Was bedeutet das für Sie als Spitalseelsorgerin?
Das ist tatsächlich so, dass viele Patienten und Patientinnen sich als konfessionslos angeben. Das respektiere ich. Aber ich komme deswegen nicht weniger mit ihnen ins Gespräch und merke, da waren Gründe. Da hat sie mal irgendein Pfarrer geärgert oder die Reformierten treten aus wegen dem Papst oder es ist nicht sehr differenziert, die Gründe finanzieller Art oder so. Aber das hindert uns nicht, in der jetzigen aktuellen Situation noch einmal zu schauen, gibt es da an etwas anzuknüpfen, das ich vielleicht vor Jahren verloren habe. Die Sehnsucht und die Suche nach dem Heiligen, dem Göttlichen, dem Transzendenten ist bei diesen Menschen genauso da.
Ich kenne Sie ja nicht, aber haben Sie so Ihren Lebenswerk und Ihr Schicksal, haben Sie das mal mit Ihrem Herrgott besprochen?
Nein.
Mit ihm haben Sie keine offene Rechnung.
Oder wir sind ja reformiert.
Ja.
Und in die Kirche kommen wir also praktisch nie. Aha. Aber wir sind gleichgläubig und wir sind so weit hilfsbereit.
Sie sagen, Sie sind gleichgläubig. Was meinen Sie damit? Wie muss ich mir das vorstellen?
Ja.
Was bringt das, was hilft das jetzt? In der Zeit vor Ihrer Krankheit, treibt das, verhebt das oder verhebt andere Sachen, die Ihnen jetzt helfen?
Ich kann eigentlich nicht sagen. Es muss jetzt einfach so sein, oder? Es muss da Dialyse und schickt sich drin.
So wirken Sie auch auf mich, dass Sie ein Mensch sind, der sich auseinandergesetzt hat, aber jetzt nicht hadert oder sich dagegen stemmt.
Ich bin immer ein positiver Mensch gewesen.
Ah ja?
Ja.
Wer hat Ihnen das ins Leben gegeben? Wo haben Sie das her?
Ist mir immer gut gegangen. Ja. Oder auch beruflich. Bei der Winterthur Leben habe ich gearbeitet. Ja. Und habe mich dann aufschaffen können. Wir haben drei Kinder, gesunde Kinder. Ich würde sagen, wir sind glücklich. Trotz der Dialyse.
Ja, ja, ich spüre das auch. Sie haben viel gute Jahre gehabt, erfüllte Jahre, reiche Jahre. Und mir scheint so, wie wenn die Erfahrungen Ihnen jetzt einen Boden geben für das, was jetzt auch schmerzlich ist oder einschränkend ist. Das kann man sagen. So sagen Sie es.
Das Spital ist ein Ort der Lebensgeschichten, der Lebensbilanz, des Erinnerns, des Erzählens, sagen Sie, und haben in einem Referat mal gesagt, Sie würden Patientinnen lesen wie einen Bibeltext. Wie kommen Sie darauf?
Studierende verwenden sehr viel Zeit darauf, biblische Texte zu verstehen. Sie lernen Hebräisch, Griechisch, Latein. Sie denken darüber nach, unter welchen Bedingungen, zeitlichen, historischen Bedingungen diese Texte entstanden sind. Sie reflektieren das eigene, die eigene Hermeneutik, die eigenen Möglichkeiten des Verstehens. Und mir ist mal in den Sinn gekommen, die gleiche Sorgfalt sollte man eigentlich auch auf die Seelsorge verwenden. Seelsorge, das ist nicht einfach Psychli mache und ein plaudere, sondern im Grunde geht es auch darum, das fremde Sprache eines Gegenübers zu verstehen, auch mal zu verlangsamen. Also nicht gleich zu meinen, es ist angekommen, ich begreife das, was mir mein Gegenüber sagt, sondern nachzusinnen, nachzudösen, nachzufühlen, sich mit einzuschwingen auf das, was mir ein Mensch gleichsam als Text von sich selber bietet.
Fällt das Ihnen manchmal während eines Gesprächs ein, das ist jetzt wie ein Bibeltext?
Also die Haltung als Seelsorgerin ist immer diejenige der Offenheit, möglichst vorurteilsfrei der Offenheit, der Empathie, aber auch der eigenen Authentizität. Also ich würde auch einem Menschen sagen, das, was Sie mir jetzt da erzählen, ist für mich nicht nachvollziehbar, wie es mir auch in einigen biblischen Texten so geht, dass ich finde, das ist jetzt wirklich nicht aus der Mitte der Schrift und des Evangeliums heraus entstanden, sondern das ist sehr völkisch, sehr national, das ist aus Angst und Engstirnigkeit entstanden. Solche Texte gibt es auch. Und es gibt auch solche Menschen. Es gibt sehr machohafte Männer, es gibt Zicken, es gibt Biester.
Haben Sie gesagt Zicken?
Ja, ja klar. So wie ich ja auch eine bin. Und da geht es mir auch so, dass es zu keinem Verstehen kommt. Oder dass es einen Graben gibt, so wie es zu manchen historischen Texten auch wie scheinbar keine Brücke des Verstehens gibt.
Ist es vielleicht manchmal auch wichtig, nicht verstanden zu werden?
Ich glaube, Sie müssen die Verstehensbemühung spüren, der Wille zur Begegnung. Aber es gibt Situationen, wo man sich trennt und es war nicht möglich.
Fällt Ihnen eine Geschichte ein?
Ich würde gerne eine Geschichte erzählen, wo es erst nicht möglich war. Ein Patient mit einer Diagnose von einem langsam wachsenden, aber aggressiven Krebs, der so die ganze Gefühlsambivalenz von ich kämpfe nicht bis hin zu das schaffe ich oder von ich bin ja gar nicht krank und von Bildern des Sterbens so bot. Es war wirklich ein Wechselbad der Gefühle und ich hatte den Eindruck, hier gilt es nicht, Ordnung zu machen. Dieser Patient hatte die Diagnose vor 2 Tagen bekommen. Und bis ich dann realisierte, der Mann ist dabei, sich noch zu suchen, sich unter diesen neuen Bedingungen neu zu erzählen. Und das war ganz disparat und widersprüchlich. Und er war noch nicht so weit zu wissen, aha, jetzt bin ich der mit dieser Erkrankung, mit dieser Gefährdung und Bedrohung meines Lebens, sondern ich realisierte, dass es genau diese Ambivalenz brauchte, um sich in all dem, in der eigenen Identität zu finden.
Es gab ja eine Zeit, wo viele Menschen entweder römisch-katholisch oder evangelisch reformiert oder lutherisch waren und die kannten dann alle auch die gleichen Gebete, die kannten die gleichen Kirchenlieder. Das fehlt ja heute oft. Ist das für Sie ein Thema oder eine Schwierigkeit, dass die Menschen die traditionellen Gebete nicht mehr so gut kennen?
Das ist ein großer Schatz, den da Menschen in sich tragen und viele Ältere haben das noch. Ich erinnere mich an eine Situation erst kürzlich, wo ich um das Sterbebett einer Frau gerufen wurde, alles Kinder und Enkel, sehr unkirchlich. Und von der Frau wusste ich, dass sie im Kirchenchor war und sie sprach nicht mehr. Und ich habe ein Lied angestimmt, so nimm denn meine Hände, von dem ich angenommen habe, vielleicht kennt sie es. Und zum Erstaunen aller, die im Raume waren, etwa Dutzend Leute, fing die Sterbende, die nicht mehr sprach, an, mit mir 3 Strophen auswendig zu singen. Also sowas erlebt man. Aber bei denen, die diese Ressource nicht mehr haben, geht es ja vor allem darum, in den Zeichen, in den Symbolen, in den Gebeten zu schauen, was ist jetzt hier situationsgerecht. Und da auch ein Repertoire zu haben an religiöser Sprache, die nicht glatt ist, sondern die vielleicht auch stackelt und stottert und nicht weiter weiß. Aber das verdichtet, was im Gespräch oder im Schweigen spürbar erfahrbar wurde. Also da auch frei etwas aufzunehmen und zu sagen, ich glaube, das gehört jetzt auch einem anderen übergeben. Und da sind Menschen sehr offen und oft sehr gerührt.
Wenn ich sehe, unsere Klasse, wir haben einen Haufen wie die Frauen, die haben ihre Männer verloren. Da sind wir glücklich, dass wir noch beieinander sein können.
Das tönt für mich auch wie so ein Dank an vielleicht die Leute da auf der Dialyse, an Ärzte und Pflegeleute, an die Maschine, die dann neben ihnen dreht. Ja. Aber vielleicht auch ein Dank, wo noch ein bisschen weiter gehört.
Ich sage Ihnen jetzt Adieu und ich sage Ihnen Pürzi Gott, Sie und Ihre Frau, Ihre Familie. Als Spitalseelsorgerin haben Sie die Aufgabe, Patientinnen und Patienten Hoffnung zu vermitteln. Zweifeln Sie manchmal auch an Gott? Zweifeln Sie manchmal auch daran, dass Gott hilft, sodass Hoffnung berechtigt ist?
Ich verzweifle mehr an den Menschen, als ich an Gott zweifle. Ich erlebe Gott manchmal verborgen oder weit weg, aber zweifle nie an seiner Gegenwart. Ich schimpfe manchmal, ich poche manchmal gegen den Himmel, weil ich vieles nicht verstehe oder nicht einsehe. Aber wenn ich gegen den Himmel poltere, fällt deswegen der Himmel nicht zusammen. Wenn ich Gott nicht verstehe, heißt es noch nicht, dass es ihn nicht gibt.
Haben Sie eine Erinnerung an ein Poltern?
Ich kann mich erinnern an einen Patienten, der hatte einen Krebs, der wuchs ihm im Gesicht und hat ihm die Hälfte seines Antlitzes zerstört. Und es war entsetzlich, das mit anzusehen, das zu riechen. Und ich erinnere mich deswegen an diesen Mann, weil er so kämpfte, sein Gesicht zu wahren in dieser zerstörerischen Krankheit. Und ich weiß noch, dass ich da wirklich sehr mit meinem Gott gehadert habe. Manchmal ergeben sich im Nachhinein Antworten. Und manchmal denke ich mir, dieser Gott ist mir einige Antworten noch schuldig.
Wusste dieser Patient von Ihnen, dass Sie mit Gott gepoltert haben oder gegen den Himmel gepoltert haben?
Wir haben das zusammengetan, klar. Ja, das war wichtig, dass er mit dem auch nicht alleine war, sondern dass er auch merkte, ja, die Pfarrerin, die macht das mit mir, die steht da nicht über der Sache oder rechtfertigt da ihren Christengott, sondern die steht an meiner Seite. Und manchmal gegen diesen unbegreiflichen und verborgenen unverfügbaren Gott. Das haben wir zusammen durchgekämpft.
Die Frage, warum ich, warum lässt Gott das zu, was ich jetzt da erleiden muss, begegnen Sie der oft?
Immer wieder. Wichtig ist, diese Frage nicht zu beantworten. Die Frage ist so groß, dass jede Antwort dagegen zu klein wäre. Wichtig ist, diese Frage zu erhalten, zu klären und nachzufragen. Was verbindet sich mit dieser Frage? Sich dafür zu interessieren. Sie nicht gleich mit irgendwelchen gut gemeinten religiösen Vertröstungen zuzudecken, sondern zu sagen, lassen Sie uns hinschauen in diese Not, in diesen Ruf nach dem Gott, der doch verheißen hat, die Fülle des Lebens.
Begegnung ist zentral in der Seelsorge Ulrike Büchs, bleibt aber nicht doch immer eine Fremdheit zwischen Gesunden und Kranken.
Es bleibt eine Fremdheit und ich finde, die muss man auch deklarieren. Also wenn ich einem 90-jährigen Patient, der wochenlang mit Diabetes bei uns im Spital liegt, dem Zehen, Fuß, Bein amputiert werden, wenn ich dem sage, ich verstehe Sie, dann ist das eine Frechheit. Vielleicht schätze ich die Würde seines Schicksales mehr, wenn ich sage, ich kann mir das gar nicht vorstellen, was Sie erleben. Also es gibt diese Erfahrung von Krankheit, die so extrem sind und so vieles in Frage stellen, dass ich als Gesunde es als eine Art von Würdigung, Wertschätzung und Respekt erachte, zuzugeben, ich weiß nicht, wie sich das anfühlt. Und doch gibt es sowas wie kleine Brücken. Und die sind gar nicht nur immer sprachlich, sondern es können zwischen den Augen einer sterbenden Patientin und mir kann plötzlich etwas fließen. Und ungesagt oder gesagt gibt es eine Nähe und eine Liebe, einen Raum der Liebe und der Nähe und des Verständnisses. Das hat manchmal heilige Dimensionen.
Gibt es auch Situationen, wo es Ihnen zu viel wird, wo Sie sagen, da kann ich nicht mehr hin, ich ertrage es nicht mehr?
Das habe ich immer wieder. Ich habe eine sehr menschenscheue Seite. Dann merke ich, ich muss mal mich erholen. Es braucht in der Seelsorge ein sehr, sehr vitales Leben nebenher. Also man muss sehr gut aufpassen, dass man einen gesunden, sehr lebendigen Ausgleich hat. Also die Erschöpfung gehört mit in die Seelsorge und die darf man auch benennen. Und das glaube ich gar keinem Seelsorger, dass er nicht auch müde und erschöpft ist, weil diese Arbeit, die ist sehr bruchig, die zehrt an einem, weil sie ja nicht nur aus Fragetechniken und Gesprächsführung mit Tipps und Tricks besteht, sondern weil es immer durch einen durchgeht. Und wenn man erschöpft ist, muss man eine Pause machen.
Adieu.